Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Heute ist der 15. Juli. Wir haben 8 Uhr morgens. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graden.
Wir wollen heute vor allem über eine aktuelle Studie aus Ihrem Hause sprechen, die befasst sich mit der Vermögensverteilung in Deutschland, wenn man das dann überhaupt noch Verteilung nennen kann. Dazu später mehr. Wir wollen uns die Ergebnisse einmal genauer anschauen und dann auch, welche Auswirkungen die Corona-Krise an dieser Stelle haben könnte. Aber bevor wir uns dem widmen, würde ich gerne nochmal einen anderen Punkt angehen. Der Staat springt aktuell der Wirtschaft mit diversen Hilfs- und Rettungspaketen bei. Darüber haben wir hier sehr viel gesprochen. Unter anderem kann der Staat auch Beteiligungen an Unternehmen erwerben, wenn sie in Schieflage geraten, um sie so zu stützen, wie jetzt ja etwa gerade bei der Lufthansa. Gerade dieses Instrument der staatlichen Beteiligung an Unternehmen wird aber sehr kritisch gesehen. Jetzt hat der Bundeswirtschaftsminister Altmaier am Wochenende erklärt, er rechne damit, dass im Zuge der Corona-Krise noch einige Dutzend Unternehmen so gerettet werden müssten. Macht Sie das nervös?
Ja, es macht mich natürlich nervös, wenn man sieht, wie der Staat und private Unternehmen retten muss. Denn das hat nichts mehr wirklich mit der Marktwirtschaft zu tun. Und vor allem, was mir wirklich Sorge macht, wir haben das Schlimmste noch nicht gesehen. Ja, der Staat hat gesagt, Unternehmeninsolvenzen, ihr müsst jetzt nicht sofort das melden, sondern ihr habt bis zum 30. September Zeit und dann müsst ihr melden. Das heißt, ich befürchte, nach dem 30. September werden wir eine recht hohe Welle an Insolvenzen sehen. Auch große Unternehmen könnte das betreffen. Und dann könnte der Staat in eine ganz schwierige Lage kommen, zu sagen, wen retten wir denn jetzt? Weil alle können wir nicht retten. Das geht gar nicht. Und ja, vielleicht noch mal ein paar Informationen zu diesen Rettungen. Der Staat hat im Wirtschaftsstabilisierungsfonds 100 Milliarden Euro dafür bereitgestellt, sich direkt an Unternehmen zu beteiligen. Also die 9 Milliarden für Lufthansa sind damit drin. Aber zu den 100 Milliarden kommen nochmal 500 Milliarden dazu an Krediten, an Bürgschaften für Unternehmen. Also das sind unglaubliche Summen. Und ich glaube, niemand will das. Ja? Wir wollen ja, dass die Unternehmen selber funktionieren können. Nur ich befürchte, wenn es wirklich hart auf hart kommt und es um Arbeitsplätze geht, dann hat der Staat wenig andere Chancen, als sich zu beteiligen. Und viele, gerade in Ostdeutschland, erinnern sich Anfang der 90er Jahre die Treuhand, ja, eine staatliche Institution, die ganz viele Unternehmensanteile oder sogar Unternehmen komplett im Eigentum hatte und die dann verscherbeln wollte und verscherbelt hat. Und wie dramatisch das war für viele Menschen in Ostdeutschland, dass dann Unternehmen, die eigentlich ja, ganz solide oder überlebensfähig aussahen, dann trotzdem pleite gegangen sind, aufgebrochen wurden oder völlig verändert wurden. Und ich glaube, viele im Osten, in den neuen Bundesländern, haben hier ein Trauma und völlig verständlicherweise. Ich will nicht sagen, jetzt haben wir eine neue Phase der Treuhand, die jetzt kommt, nur ich glaube, wenn man sich vor Augen führen will, was das bedeutet, ist der Vergleich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hier sind Unternehmen, die durch einen Schock, damals war es die Wiedervereinigung, die Grenzen wurden geöffnet und ostdeutsche Unternehmen, die eigentlich vorher gute Arbeit gemacht haben, konnten auf einmal in dieser neuen Situation nicht klarkommen. Jetzt haben wir die Pandemie. Niemand hat damit gerechnet. Viele Unternehmen, die vorher gut liefen, kommen jetzt auf einmal nicht mehr damit klar, können nur mit staatlicher Unterstützung überleben. Und dann hat der Staat auf einmal die Aufgabe, nicht nur die Unternehmen zu kaufen, sich zu entscheiden, wen retten wir denn, sondern dann auch langfristig zu überlegen, ja, was macht denn der Staat jetzt mit seiner Beteiligung, mit seinem Eigentum? Verkauft er das wieder an irgendwelche Finanzinvestoren? Werden die Unternehmen dann in kleinere Stücke zerteilt und dann versucht man, dass die überleben können? Also das könnte zu einem Albtraum werden, diese Unternehmensbeteiligung. Gleichzeitig sieht man in so einer Lage, gibt es kaum eine andere Wahl, als zu sagen, entweder geht das Unternehmen pleite oder der Staat hilft.
Also Sie sagen jetzt einerseits, Sie rechnen nicht mit einer Neuauflage dessen, trotzdem müsse man das als Bild im Kopf haben. Wie muss man sich sowas vorstellen?
Ja, das erstmal ist das Problem für viele Unternehmer jetzt, die haben in den ersten paar Monaten häufig Kreditgarantien bekommen. oder günstige Kredite direkt über die KfW, über die Förderbank des deutschen Staates. Für viele Unternehmen wird es in den kommenden Monaten nicht mehr reichen, Kredit zu bekommen, denn wenn sie schon über beide Ohren verschuldet sind und der Staat kommt und sagt, ja, jetzt ist da wieder ein Problem und hier habt ihr nochmal einen Kredit, dann wird das Unternehmen sagen, nee, tut mir leid, ich kann nicht noch mehr Schulden machen, ich brauche jetzt wirklich Geld, ich brauche Liquidität, ich brauche Beteiligung von euch. Und dann wird der Staat erst einmal sagen, okay, wie viel kaufen wir von des Unternehmens? Und dann kommt der erste Konflikt rein. Wer trifft denn die Entscheidung für die Zukunft? Ist, wenn der Staat sich jetzt hier einmischt, ist es gut oder schlecht? Ja, auf der anderen Seite sagen auch viele, ja Moment mal, aber wenn der Staat sich jetzt beteiligt, dann muss er doch sicher gehen, dass es nicht darum geht, jetzt die Gewinne zu maximieren, sondern die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen und auf Umweltschutz zu setzen. War ein Kritikpunkt bei der Lufthansa, dass gesagt wurde, schaut mal her, Frankreich, der Staat rettet die eigene Fluglinie, die Air France, sagt aber, ihr kriegt das Geld gegen Auflagen, dass ihr eure Flotte erneuert hin zu umweltschonenden, klimaschonenden Flugzeugen, neuen Treibstoffen und so weiter und so weiter. Das ist das, der erste Knackpunkt. Also man beteiligt sich und dann ist die Frage, wer trifft denn die Entscheidung? Das zweite große Problem ist dann, wie steigt man als Staat wieder aus? Und 2009 hat der deutsche Staat sich an der Commerzbank beteiligt. Mit heute, glaube ich, knapp 15%. Damals hat das 5 Milliarden Euro, ich glaube, es waren 5 Milliarden Euro, den deutschen Staat gekostet. Und die Commerzbank ist seitdem nicht wieder auf den grünen Zweig gekommen, wirklich. Das, was man damals an 5 Milliarden Euro gegeben hat, ist heute noch 600, 700 Millionen. Also wenig mehr als ein Zehntel von dem Wert. Also auch das zeigt, ja, der Staat hat da Geld gegeben, das ist jetzt nichts mehr wert und der Staat kommt nicht mehr raus. Weil wenn der Staat sich jetzt aus der Commerzbank zurückziehen würde, dann hätte die Commerzbank ein Riesenproblem. Und das ist genau die dritte große Schwierigkeit, nämlich man muss heute entscheiden, an welchen Unternehmen soll sich der Staat denn beteiligen? Welche Unternehmen haben dann eine Überlebenschance und welche haben keine Überlebenschance?
Der Witz ist natürlich, Sie haben es gerade gesagt, diese Unternehmen, bei denen sich herausstellen wird, dass diese Kredite, die sie bekommen haben, nicht reichen, die werden sagen, sie brauchen Liquidität. Da ist natürlich ein staatlicher Einstieg ein Modell. Es gibt natürlich auch das andere Modell, nämlich wirklich denen einfach Geld zu überweisen. Was spricht aus wirtschaftlicher Sicht dagegen, den Staat einfach das machen zu lassen, sozusagen anstatt, dass wir euch Geld geben und dafür Anteile kriegen, schenken wir euch das Geld einfach, macht mal, guckt mal, dass ihr überlebt.
Naja, das Geld gehört ja den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Dann sagen Sie mal, der Person, die jetzt gerade in Kurzarbeit ist oder die Person, die gerade arbeitslos geworden ist, das ist sehr schön, dass ihr die ganzen letzten Jahre artig Steuern gezahlt habt. Tut uns wirklich leid, dass ihr jetzt euren Job verloren habt oder auf Kurzarbeit seid, aber wir nehmen jetzt euer Steuergeld und geben dem großen Unternehmen hier mal 5 Milliarden Euro. Da wird die Person sagen, Moment mal, was ist denn mit mir? Was ist denn mit meinem Einkommen, mit meinem Job und wie geht es denn mit mir weiter? Also das ist halt das große Problem, dass das natürlich so unglaublich teuer ist. Und auch so unglaublich ungerecht wird, wenn der Staat sagt, den Großen, die hier die ganzen Jahre Milliarden Gewinne gemacht haben, ihren Eigentümern, die jetzt da sind, riesige Dividenden ausgeschüttet hat, also die Gewinne ausgezahlt hat. Jetzt kommt der Staat und sagt, wir schenken euch nochmal einen richtig großen Batzen Geld. Also man will ja in einer solchen Situation auch die Eigentümer in die Verantwortung nehmen und sagen, Moment mal, also euch gehört das Unternehmen. Jetzt bleiben wir mal bei der Lufthansa. Euch gehört die Lufthansa. Ihr habt hier Jahre richtig gut damit verdient, richtig viel Geld verdient. Jetzt kommt die Krise und jetzt stellt ihr euch hin und sagt, oh, das ist aber jetzt Pech. Jetzt muss der Staat uns aber mal ganz viel Geld geben. Das hat eigentlich mit einer Marktwirtschaft und auch mit Gerechtigkeit in einem Land nichts mehr zu tun.
Da vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Wenn wir jetzt dieses Szenario, was der Bundeswirtschaftsminister aufmacht, ernst nehmen, wenn wir also sagen, es wird mehrere Dutzend Unternehmen in Deutschland geben, die eine solche Beteiligung benötigen, wie geht man dann verantwortungsvoll damit um?
Der Staat muss eine schwierige Entscheidung treffen. Der Staat muss die Entscheidung treffen, wenn jetzt ein Unternehmen in Schieflage kommt oder Geld benötigt, was macht er? Gibt er Kreditgarantien, sagt also, ja, wir helfen, aber jetzt nicht viel. Wir geben euch gewisse Möglichkeiten, günstiger an Kredite zu kommen, aber mischen uns nicht ein. Zweite Wahl ist, wir geben Geld und wollen eine Beteiligung dran haben. Wir wollen also mitbestimmen letztlich. Und die dritte Wahl ist, nee, das Unternehmen geht pleite, wir helfen nicht. Und meine Sorge ist, dass, so hart es klingt, viele Unternehmen diese Krise nicht überleben werden. Dass also diese dritte Option zu sagen, okay, dann müssen halt einige pleite gehen, dass es dazu nicht wirklich eine Alternative gibt. Denn sie können Unternehmen dann versuchen, 2, 3, 4 Jahre über Wasser zu halten mit sehr, sehr viel Geld und dann scheitert das Unternehmen trotzdem. Und meine mitgroße Sorge ist, dass wir mit diesen Maßnahmen auch einen gewissen Wandel verhindern. Nehmen wir das Thema Klimaschutz. Klimaneutrale Technologien, neue Technologien, wenn sie alte Strukturen, alte Unternehmen schützen und auch zu jedem Preis retten, dann verhindern sie natürlich auch das, was Neues entstehen kann. Neue Unternehmen mit neuen Technologien oder alte Unternehmen sich anpassen, reformieren und dann halt neue Technologien nutzen, um diesen Klimaschutz zu erreichen. Und das ist, wie gesagt, die Abwägung, die ein Staat treffen muss. Es kann nicht darum gehen, alles so zu bewahren, wie es einmal war, sondern es geht darum, in jedem Einzelfall eine schwere Wahl zu treffen. Und es wird zu Unternehmenspleiten kommen, darauf müssen wir uns einstellen. Und der Staat sollte wichtigen Unternehmen helfen, auch mit Eigenbeteiligung. Aber er kann nicht alle Unternehmen retten und das müssen wir uns bewusst machen.
Dann lassen Sie uns mal auf ein anderes Thema schauen. Das DIW veröffentlicht heute eine Studie, in der es um die Vermögensverteilung in Deutschland geht. Wir wissen natürlich nun schon länger, dass die Vermögensverteilung in Deutschland sehr ungerecht ist. Diese Studie hat allerdings, oder sagen wir mal auf jeden Fall, sie ist nicht sonderlich gleichmäßig. Diese Studie hat das nochmal etwas dezidierter aufgedröselt. Vielleicht erklären Sie einmal kurz, was sind so die Kernerkenntnisse dieser neuen Studie?
Wir haben in unserer Studie herausgefunden, dass die Vermögensverteilung in Deutschland sehr viel ungleicher ist, als wir bisher wahrgenommen haben. Wir haben im Prinzip neue Milliardäre und Millionäre entdeckt. Das klingt jetzt sehr plump, aber...
In welcher Flussbiegung saßen die denn?
Naja, die waren schon immer da, nur die waren unsichtbar. Und unsichtbar, weil wir in Deutschland, wir haben keine Vermögensstatistiken. Also wenn Sie in Deutschland sehr viele Vermögen haben oder auch wenn Sie wenig Vermögen haben, der Staat erfasst gar nicht, was Sie denn an Vermögen haben. Und wir haben mit unserer Stichprobe, also wir haben am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, am DIW Berlin, seit 1984 machen wir jährliche Umfragen von mittlerweile 30.000 Deutschen, das heißt sozioökonomisches Panel, diese Langzeitstudie. Und da versuchen wir zu verstehen, was macht die Menschen glücklich, wie arbeiten sie, wie leben sie, wie ist ihre Gesundheit und wir fragen halt auch, wie viel Vermögen haben sie denn, was haben sie denn an Ersparten da und in welcher Form. Und das Problem bei dem sozioökonomischen Panel, das ist die größte oder die einzig wirklich große Umfrage in Deutschland, die repräsentativ eigentlich ist, das Problem dabei ist, dass wenn wir auf Millionäre zugehen und sagen, könnt ihr an der Befragung teilnehmen, dann winken die immer gerne ab und sagen, nee, vielen Dank, aber das wollen wir lieber nicht machen. Und jetzt haben wir gesagt, wir müssen doch mal die Hochvermögenden finden und mal befragen und mal sagen, was macht euch denn glücklich und was habt ihr denn an Vermögen und in welcher Form habt ihr das Vermögen? Und das ist, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben so einen Trick angewendet, weil wir halt nicht wissen, wer sind denn die Hochvermögen, und haben uns dann mal angeguckt, wer hält denn Aktien an Unternehmen? Ja, und wenn Sie sehen, wer ist Eigentümer oder Anteilseigner an großen Unternehmen, dann ist es in allerseltensten Fällen Oma Erna um die Ecke, die da irgendwie zwar Aktien von einem kleinen Unternehmen hält, sondern in der Regel oder sehr häufig sind das dann schon sehr vermögende Menschen. Dann sind wir auf die Menschen zugegangen und gesagt, bitte mach doch mal mit bei dieser Befragung. Klar haben auch da viele gesagt, wollen wir nicht, aber wir haben dadurch sehr viel mehr der Hochvermögenden gefunden. konnten die in unsere SEP, in unsere Stichprobe einbauen und haben jetzt wirklich ein besseres Bild davon, wer wie viel Vermögen in Deutschland hat. Da haben wir herausgefunden, die oberen 10% haben wir bisher immer mit den alten Daten gedacht, die hätten 59% des gesamten privaten Vermögens in Deutschland. Die haben jetzt eigentlich 67%.
Also mehr als zwei Drittel.
Mehr als zwei Drittel. Und die oberen 1% anstelle von 22% haben wir gefunden, die haben 35%.
Also wiederum mehr als ein Drittel.
Mehr als ein Drittel. Also das sind schon dramatische Unterschiede. Also sprich, mit diesen Umfragen, die jetzt wirklich repräsentativ sind, haben wir viele zusätzliche Millionäre und Milliardäre gefunden und wir haben nochmal 2.100 Milliarden Euro an Vermögen entdeckt. Also sprich, bisher haben wir geschätzt, ja, wenn man eine repräsentative Umfrage macht, dann bildet man im Prinzip mit diesen 30.000 Menschen, die wir befragen, versucht man die gesamte Bevölkerung abzubilden. Dadurch, dass wir das mit den Hochvermögen nicht konnten, haben wir bisher immer geschätzt, dass es in Deutschland ein Nettovermögen gibt von 8.200 Milliarden Euro. Das sind ungefähr das 2,5-fache einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Jetzt finden wir, eigentlich ist die wirkliche Summe 2.100 Milliarden Euro größer. Also wir haben ungefähr ein Viertel von dem, was wir bisher gedacht haben, haben wir einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Das wirkliche Nettovermögen ist also eher irgendwo bei 10.200, 10.300 Euro.
Also 10 Billionen mit B, ja?
10 Billionen, das ist mehr als das Dreifache einer jährlichen Wirtschaftsleistung.
Wir wissen natürlich, Vermögen ist, also erstmal natürlich, wenn wir uns diese oberen 1%, diese oberen 10% angucken, dann sind das natürlich erstmal dramatische Werte. Ich meine, auch der Umkehrschluss daraus ist natürlich krass, dass also 90% der Bevölkerung sich im Endeffekt ein Drittel des Vermögens teilen. Aber wenn wir uns das jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise angucken, sehen wir natürlich, Vermögen hat eine Pufferwirkung, Vermögen schützt vor den Auswirkungen solcher Krisen, es hält handlungsfähig, wenn es zu ökonomischen Verwerfungen kommt und wenn man eben kein Vermögen hat, hat man diese Handlungsfähigkeit, diese Flexibilität nicht. Wenn Sie sich jetzt diese Ergebnisse dieser Studie angucken, vor dem Hintergrund dieser Wirtschaftskrise, in der wir gerade stecken, welche Auswirkungen hat diese Verteilung auf die Fähigkeit der Gesellschaft, auf diese Krise zu reagieren?
Ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann muss man erstmal realisieren, wir haben in Deutschland eine sehr hohe Ungleichheit an privaten Vermögen. Es gibt also kaum ein Land in Europa, bei dem die privaten Vermögen so ungleich verteilt sind. Wir fokussieren immer gerne auf die Zahlen, die ich eben erwähnt habe. Wie viel haben die Reichsten? Und wie reich sind die wirklich? Und was haben die alles? Und das ist ja Wahnsinn. Für mich ist das wirkliche Problem gar nicht so sehr, was haben die Vermögenden, sondern für mich ist das große Problem, dass die unteren 50% in Deutschland 5% der gesamten Vermögen haben. Dass wir fast 30%, mehr als jeden vierten Deutschen und Deutschen haben, die überhaupt nichts Erspartes haben. Und das ist das wirkliche Problem, dass wir ungewöhnlich viele Menschen haben, die nichts Erspartes haben, die jetzt in dieser Krise, und das sind ja meistens die Menschen, die jetzt in der Krise in Schieflage kommen, die in Kurzarbeit sind, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die eine hohe Unsicherheit haben. Und sagen Sie mal, Sie müssen jetzt auf Kurzarbeit gehen und müssen mit 67% Ihres bisherigen Nettoeinkommens auskommen. Das können viele nicht, weil die einfach jeden Euro, den sie im Monat vorher bekommen haben, ausgegeben haben. Und jetzt, was machen Sie? Dann müssen Sie sagen, ich gehe jetzt ans Ersparte. Ich habe da ja was zurückgelegt. Hab 3.000 Euro auf dem Sparkonto, das muss ich jetzt nutzen. Aber was machen Sie denn, wenn Sie das gar nicht haben, wenn Sie das gar nicht können? Und das ist das wirkliche Drama, dass wir Deutschen verlassen uns auf den Sozialstaat. Und Deutschland hat einen starken Sozialstaat, das ist gar keine Frage. Der macht hier jetzt in der Krise auch viel. Wir haben das ja in den letzten Podcasts immer wieder besprochen, was der Staat alles an riesigen Programmen aufgelegt hat. Und jetzt ein Kindergeld mit 300 Euro und eine Mehrwertsteuersenkung und direkte Finanztransfers. Aber für viele, die kriegen davon nicht viel oder da reicht es eben nicht. Und das ist für mich das wirkliche Problem, dass wir in Deutschland so viele Menschen haben, die kein Erspartes haben, die vom Staat abhängig sind. Und bei aller Mühe, der Staat kann in so einer Krise eben nicht jetzt auf einmal sofort dastehen und sagen, jetzt kriegt ihr alle hier 1200 Euro bedingungsloses Grundeinkommen. Auch das haben manche schon vorgeschlagen, dieser Krise. Aber wenn man also nochmal darauf zurückzukommen, wenn man über diese Vermögensungleichheit spricht, dann ist für mich das die wirkliche Tragik, dass wir so viele Menschen haben, die nichts oder so wenig haben.
Nun, vor dem Hintergrund dieser Krise lassen sich daraus ja quasi zwei Punkte ableiten, würde ich sagen. Einmal natürlich die Frage, wenn es diese riesige Ungleichheit der Vermögen gibt, wir nun gerade in einer riesigen Krise stecken, wo gerade die, die eben dieses Vermögen nicht haben, ganz erheblich darunter leiden, dass sie eben kein Vermögen haben. Wäre es dann nicht mal an der Zeit, sich ernsthaft Gedanken über eine Umverteilung zu machen? Und der zweite Punkt ist natürlich der, wenn wir sagen, Erspartes zu haben, Vermögen zu haben, ist wichtig. Es schützt vor den Auswirkungen solcher Krisen. Wäre es dann nicht vielleicht sinnvoll, von Staats wegen als eine Hilfsmöglichkeit ins Auge zu fassen, eben den Leuten individuell beim Vermögensaufbau zu helfen und zwar eben auf vielleicht etwas direkterem Wege, als das bisher möglich ist?
Wenn man sich die Menschen anschaut, die wenig haben in Deutschland, das sind sehr, sehr viele. Also wenn man mal die unteren 50% anschauen, wo man realisiert, die haben eigentlich nichts oder sehr, sehr wenig. Dann hat man zwei Optionen. Entweder sagt man, ja, wir besteuern die Reichen mehr und geben den ärmeren Menschen einfach das Geld und sagt, hier habt ihr es. Die zweite Option ist, dass man die Menschen in die Lage versetzt, selber Vermögen aufbauen zu können. Und das größte Problem in Deutschland, das verhindert, dass Menschen mit geringem Einkommen und geringem Vermögen überhaupt Vermögen aufbauen können, ist, dass wir einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich haben und immer noch sehr viele atypisch Beschäftigte. Wir haben in Deutschland 21%, mehr als jede fünfte Beschäftigte, die weniger als 11,40 Euro die Stunde brutto verdienen. Und wenn Sie mit dem nach Hause gehen, eine Familie ernähren müssen, dann brauchen Sie jeden einzelnen Cent, um im Monat über die Runden zu kommen. Da können Sie nicht sparen. Also wenn man wirklich sagt, wir wollen das Problem bei der Wurzel packen, dann muss man den Arbeitsmarkt anschauen und sagen, wir müssen dahin kommen, dass Menschen besser verdienen und davon dann auch selber was zurücklegen können. Und das ist ein Kernproblem. Dazu kommt atypische Beschäftigung. Atypisch heißt, wir haben in Deutschland ungewöhnlich nicht nur Menschen, die prekär beschäftigt sind, Werkverträge, also solche temporären Beschäftigtenverträge, ja, das gehört auch mit dazu, sondern wir haben auch ungewöhnlich viele Menschen, die in Teilzeit arbeiten. Das sind vor allem Frauen. Wir haben mehrere Millionen Minijobber. Für 450 Euro müssen sie keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Ja, das ist also, können die 450 Euro, die sie da, ist brutto für netto mehr oder weniger, was sie da verdienen. Wenn sie aber 1 Euro mehr verdienen, dann müssen sie sofort komplett Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Das heißt, sie sind in dieser Falle drin. Ja, 450 Euro, jeder Cent mehr, ist ein Problem. Und auch eigentlich müsste man diese Minijobs abschaffen und sagen, nee, ja, ich verstehe, dass vielleicht als Student oder als Studentin Sie das machen wollen. Es ist ganz schön, wenn Sie da jetzt das Brutto für Netto oder Netto für Brutto haben. Aber für Menschen, die ihre Familien damit ernähren müssen, ist es ein Problem. Und denen wollen wir die Möglichkeiten, die Chancen geben, mehr zu arbeiten, damit auch mehr zu verdienen. Also auch im Steuersystem haben wir ein großes Problem. Und dann vielleicht nochmal ein dritter Punkt, der auch mit reinspielt, ist, dass wir in Deutschland eben ein Steuersystem haben, das völlig verzerrt ist. Wir haben, es gibt kein Land, das Einkommen auf Arbeit so stark besteuert und Einkommen und Vermögen so gering besteuert, wie das in Deutschland der Fall ist. Und auch das müsste man grundlegend ändern, denn Arbeit muss sich mehr lohnen und dann, klar, man könnte beispielsweise die Sozialversicherungsbeiträge für Geringverdiener reduzieren, man könnte die Mehrwertsteuer permanent geringer halten. Auch das entlastet natürlich Menschen mit geringem Einkommen eher. Also wenn man zu Ihrer Frage, was macht man denn jetzt, mehr umverteilen, einfach den oben Geld wegnehmen und den unten das als Transfers geben, kann man machen, nur das löst das grundlegende Problem eben nicht. Und das ist, dass die Menschen, viele Menschen halt wenig mit ihrer Arbeit verdienen und damit gar nicht die Chance haben, was aufzubauen.
Aber das ist natürlich ein sehr langfristiges Projekt. Also der Umbau eines Arbeitsmarktes, da müssen Gesetze gemacht werden, diese Sachen müssen implementiert werden, all das dauert Zeit. Wenn wir in dieser Krise diese Zeit nicht haben, ist es dann nicht sinnvoll zu sagen, nee, wir machen jetzt erstmal, also was weiß ich, wie gesagt, diese Überlegung, jetzt kriegt einfach jeder 1.000 Euro aufs Konto, damit er irgendwie einen Puffer hat. Oder wir machen irgendeine andere Form von Transfer, um erstmal überhaupt da wieder so ein bisschen Luft reinzukriegen, gerade für die, die jetzt am wenigsten haben, dass die also jetzt nicht nur auf Kurzarbeitergeld beziehungsweise dann vielleicht auch auf die Grundsicherung jetzt angewiesen sind.
Ja, das ist eine wichtige Frage. Also zum einen hat der Staat, der schon jetzt gesagt, Hartz IV, Grundsicherung, da legen wir keine Bedingungen mehr an. Also Sie müssen nicht mehr jetzt jeden Monat oder alle paar Wochen kommen und beweisen, Sie haben sich beworben und haben Interviews gehabt und abgelehnt worden, sondern da sind die Bedingungen erleichtert worden. Das ist längst überfällig. Ja, manche, ich habe es eben genannt, nennen das ein bedingungsloses Grundeinkommen. Eigentlich müsste doch jeder hier 1.000 Euro oder 800 oder 900 Euro bekommen, ohne irgendwelche Bedingungen erfüllen zu müssen. Also ich denke, das Thema wird wieder aktuell, weil wir halt viele Menschen haben, die sagen, Moment mal, also es gibt keine Jobs, ich kann mich gar nicht bewerben. Wovon redet ihr? Schwieriger wird es natürlich für die Menschen, die heute jetzt Arbeit haben, die vielleicht 2.500 Euro brutto verdienen, nachher 1.800 netto dastehen und jetzt auf einmal, das heißt, sie gehen auf Kurzarbeit, haben vielleicht nachher nur noch 1.500 Euro netto. Ja? Und in einer Stadt wie Berlin oder auch anderswo, ja, wenn sie dann eine Familie haben und nicht zwei gute Einkommen haben, dann merkt man das sofort im Portemonnaie und muss sich einschränken. Wie kann man den Menschen helfen? Da wird es dann schon sehr viel komplizierter. Der Kinderbonus, diese 300 Euro, war im Prinzip ein solcher Versuch zu sagen, gerade Familien mit Kindern, gerade mit kleinen Kindern, sind hart getroffen. Hier haben sie 300 Euro pro Kind Transfer sofort in der Tasche. Das ist gut, kostet auch einen ganzen Batzen Geld. Sind halt auch viele Familien dabei, wo die Eltern bisher keine Einschränkung hatten, ein gutes Einkommen haben, nach wie vor das gute Einkommen haben, die es eigentlich nicht so brauchen. Und das ist diese Schwierigkeit, die man immer hat in so einer Krise. Wie kriegen sie das Geld, die Unterstützung dorthin, wo es wirklich benötigt wird? Und wenn sie dann prüfen müssen und jeder Einzelne muss zeigen, ich habe dies und jenes, das habe ich an Vermögen, das habe ich an Einkommen, das sind meine Probleme im Augenblick, das kann der Staat gar nicht so schnell prüfen. Und dann haben sie immer diese Abwägung, wollen wir schnell und unbürokratisch helfen, dass die Leute in 4 Wochen das Geld in der Tasche haben, oder wollen wir prüfen und genau ausjustieren und dann wirklich denen helfen, die es am meisten brauchen, dann haben sie es in 8 Monaten in der Tasche. Sagen viele, ja, vielleicht ist besser in 4 Wochen als in 8 Monaten. Und das ist in so einer Krise dann eben immer die Abwägung.
Dann eine letzte Frage, einfach weil Sie es erwähnt hatten. Ist Ihnen bekannt, dass ernsthaft in der Bundesregierung über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen gesprochen wird, als eine Möglichkeit der Unterstützung in dieser Krise?
Nein, ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt. Das Thema bedingungsloses Grundeinkommen ist ein Riesenthema. Das ist, ich glaube, fast jeder Deutsche hat schon mal davon gehört. Wir haben in Berlin eine Initiative, eine private Initiative, meingrundeinkommen.de, bei der sich, glaube ich, mittlerweile über 1 Million Deutsche registriert haben. Das ist eine Lotterie, bei der man dann für einige Jahre so ein Grundeinkommen gewinnen kann. Wir als Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung haben uns als Forscherinnen und Forscher daran beteiligt. Es wird im August also hier eine große Initiative geben, wo man das mal jetzt mal groß aufzieht und mal versucht, zu erforschen, wie wirkt sich das auf die Menschen aus, um zu zeigen, ist es denn, welchen Menschen hilft es denn, wie könnte es denn ausgestaltet werden. Also kurzum, wir wissen noch relativ wenig darüber, wie es funktioniert. Ich glaube, es ist wichtig, das mal auszuprobieren, um dann die Politik endlich davon zu überzeugen, zu sagen, wir brauchen einen Umbau der Sozialsysteme in Deutschland. Vielleicht ist ein bedingungsloses Grundeinkommen in der einen oder anderen Form sinnvoll. Aber ja, im Augenblick ist die Politik natürlich sehr, sehr weit davon entfernt. Und ich glaube, Das, was die Politik als ersten Schritt tun wird, ist, diese Erleichterung bei der Grundsicherung, bei Hartz IV etwas erleichtern. Ich hoffe auch, den Satz anzuheben, dass dort die Menschen besser abgesichert sind. Das ist als erster Schritt, aber ich befürchte, so viel Mut, jetzt ganz neuen Schritt, großen Schritt zu gehen, der fehlt im Augenblick noch.
Na, wir werden in jedem Fall darüber sprechen, wenn die Ergebnisse dieser Untersuchung vorliegen. Aber für heute erstmal, Herr Fratscher, besten Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der bekannte Aufruf. Sie wissen, dass Sie einen Podcast hören. Vielleicht kennen Sie Menschen, die dieses Phänomen noch nicht nutzen. Diesen Podcast finden Sie natürlich auf sämtlichen gängigen Plattformen. Da können Sie ihn dann auch gerne abonnieren. Und falls Sie eine Frage oder Anregung für uns haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.